Ja, ihr Lieben, es geht weiter. Ich hoffe, dass jeder soweit wieder wach ist. Ich werde mich bemühen, laut und deutlich zu reden. Wir machen Fortsetzungen und gehen jetzt heute Nachmittag von der physischen Schöpfung, die wir heute Morgen angeschaut und gestaunt haben, in die geistliche Neuschöpfung, die durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus gekommen ist, über. Ich möchte aber einleitend zunächst ein paar Worte zu mir selber sagen. Einige kennen mich schon, manche schon seit Jahren, vor allen Dingen die, die immer zur JFB gekommen sind, die Jüngerschaftsferienbibelschule. Auch ein paar Treue sind bis hierher gekommen, von weit her. Ja, mein Name ist Marc Schiebli. Ich bin, bis ich 31 Jahre alt war, in der Schweiz aufgewachsen, in der deutschen Schweiz. Meine Frau Veronique stammt aus der französischen Schweiz und wir sind im Dezember 1992 hier ins Oberbergische gezogen, nach Morsbach, etwa 30 Minuten südöstlich von hier, und arbeiten bei der Zentralafrika-Mission mit seither. ZAM, ZAM abgekürzt. Und wer sich dafür interessiert, was die ZAM so macht, der darf sich gerne kostenlos dieses Journal mitnehmen. Einmal im Jahr geben wir das heraus. Das ZAM-Journal 2019 ist jetzt in der Mache. Da fassen wir zusammen, was im Jahr gelaufen ist. Hier liegt noch das 2018er vor. Ein Missionswerk, das sich hauptsächlich darum bemüht, Menschen, die nicht so die finanziellen Mittel haben, um eine Bibelschule zu besuchen oder sich sonst wie ein Theologiestudium zu finanzieren, ihnen einfach Bibelkurse zur Verfügung zu stellen in Form von den Emmaus-Bibelkursen. Bis vor 2-3 Jahren haben wir die nur gedruckt. Jetzt gibt es sie auch auf einer App über Smartphone für alle U20er, die mit Papier nichts mehr anfangen können. Auch das könnt ihr euch kostenlos mitnehmen und, wenn ihr wollt, die Kurse auch auf dem Smartphone machen. Gibt sie mittlerweile in 11 Sprachen bereits und wir arbeiten daran, dass da immer mehr Sprachen im Netz dann auch angeboten werden. Dann ist auch jetzt gerade die Komm und Sieh gekommen vom Daniel Verlag. Klaus Günschel sagt euch vielleicht etwas. Die habe ich gestern bekommen mit der Post. Sehr gutes, dreimonatlich erscheinendes Heft mit sehr guten Artikeln, auch kostenlos hier zur Verfügung. Was ich heute Morgen mitgenommen habe, Boris, sind so zwei wirklich gute Argumente, wenn wir mit Menschen über Evolution und Schöpfung diskutieren. Wir hatten in der Gemeinde einen sehr mutigen jungen Bruder, 14 Jahre alt war er damals, und er hat im Biologieunterricht im Gymnasium eine Arbeit geschrieben mit dem Titel Evolution, größte Lüge aller Zeiten. Muss man schon ein bisschen Mut haben, wenn man das mit 14 so einem Biologielehrer an den Kopf wirft, wenn auch nur schriftlich. Und ich habe dann gedacht, naja, wir müssen ja trotzdem die Lehre respektieren, ob sie jetzt Evolution oder Schöpfung vertreten. Wir sind immer noch Respektpersonen, denen wir als Schüler ja uns auch irgendwie unterordnen müssen. Und vielleicht kann man etwas weiser, etwas freundlicher argumentieren. Und ich denke, was wir heute Morgen gehört haben, das hilft uns wirklich, dass wir einfach freundlich die Frage stellen, ja, lieber Herr Lehrer, wie ist denn das, wie kommt denn das aus toter Materie plötzlich lebende Materie entsteht? Können Sie mir das erklären? Wie kann die Evolution das erklären? Und die Evolution hat eben keine Antworten. Das war, glaube ich, ein sehr gutes Argument, was wir auch als Nichtwissenschaftler einfach gut mitnehmen können. Oder eben dann die Frage, ja, wie ist es denn, dass aus einem Frosch ein Mensch entstanden ist über so viele Etappen oder aus einem Bakterium irgendwelche Mäuse und so weiter. Da gibt es auch keine Erklärung bis heute. Es sind einfach nur Mutmaßungen. Und das sind, glaube ich, zwei Argumente, die wir sehr gut mitnehmen können. Aus toter Materie wird keine lebende und aus einer Maus wird nicht einfach so eine Giraffe. Aber was uns natürlich am meisten beunruhigt, ist das, was wir im dritten Vortrag gehört haben, dass der Mensch ja verfeindet ist mit Gott. In seinem tiefsten Inneren ist ein Feind Gottes und will es nicht wahrhaben, dass es Gott gibt. Und das ist euch sicher auch schon begegnet. Ich steige jetzt ein in mein Thema über die Schöpfung, aber aus einer anderen Perspektive. Und zwar folgendermaßen. Vor 2-3 Jahren hörte ich eine Debatte zwischen einem Evolutionisten und einem Kreationisten. an einer Universität, die ausnahmsweise ihre Tore dafür geöffnet hat. Ich glaube, es war in München sogar. Jeder hatte so und so viel Redezeit. Und die Argumentation des Evolutionisten, die war am Anfang ein bisschen wissenschaftlich, aber dann ist er sehr schnell emotional geworden und auch sehr unwissenschaftlich und hat dann eigentlich nur noch gegen diesen Gott gewettert, an den er zwar nicht glaubte, aber von dem der Kreationist sprach, ungefähr mit folgenden Worten. Er sagte, wenn es wirklich einen Gott gibt, der diese Schöpfung gemacht hat, dann muss das ein ganz grausamer Gott sein. Oder irgendwie so ein Lehrlingsgott, der sein Gesellenstück total verhauen hat. Also die Sache mit dem Hacker im Paralleluniversum, die ist gar nicht so weit hergeholt. Da kommen viele mit irgendwelchen Argumenten in die Richtung. Und so sagte dieser Evolutionist, es muss ein ganz furchtbarer Gott sein. Der hat eine Welt geschaffen, wo es drunter und drüber geht. Mit Erdbeben, mit giftigen Gaswolken aus Vulkanen, mit furchtbarer Hitze, die kein Mensch ertragen kann, und furchtbarer Kälte, wo auch niemand leben kann, mit ganz unwirtlichen Lebensbedingungen. Und ins Weltall schauen wir schon gar nicht, da kann eh kein Leben existieren. Aber nicht nur die Lebensbedingungen sind furchtbar, die Lebewesen untereinander sind noch viel furchtbarer gegeneinander. Die Tiere fressen sich gegenseitig auf, sie quälen sich auch. Ein Orca schmeißt eine Robbe x-mal durch die Luft, bevor er sie auffrisst. Katzen spielen mit Eidechsen, bevor sie sie fressen. Marder töten einfach willkürlich 100 Hühner, wenn er in einen Hühnerhof gerät. Und von den Menschen wollen wir schon gar nicht reden. Kriege, Streit, überall nur Bosheit, drunter und drüber, fressen und gefressen werden. Konkurrenzkampf, alle gegeneinander. Und das soll ein guter Gott sein, der das geschaffen hat? Also ist nicht meine Meinung. Ich gebe jetzt wieder, was der Evolutionist gesagt hat. Und wir als Christen, wir haben uns ja angewöhnt, das ist auch gut so, über die Schöpfung zu staunen, weil sie ja uns einfach überwältigt. Und wir leben ja in einer Generation, wo man mit den technischen Mitteln ganz nah rankommt an die Schöpfung. Das Kleinste wie das Größte, aber vor allen Dingen auch die Tierwelt können wir beobachten wie nie eine Generation vor uns. Ich kann mich nicht satt sehen an Filmen, die zeigen, wie ein Eichhörnchen zum Beispiel seinen Wintervorrat organisiert. Mehr als 3000 Verstecke kann es sich angeblich merken. Wenn ich nur die Hälfte davon könnte, dann würde es in meinem Büro viel ordentlicher aussehen. Ich vergesse das immer, wo ich die Sachen hinlege. Und wie so ein kleines Tier so gutes Gedächtnis hat oder wie Biber sich organisieren, um ihre Häuser zu bauen und. Und wir können das alles mit der Kamera ganz nah und mit Drohnen ganz nah verfolgen und genau beobachten. Und wir staunen darüber. Und das ist auch gut. Als Christen sollen wir unseren Schöpfer bestaunen, seine Größe, seine Weisheit in seinen Werken. Aber eben, es gibt auch diesen anderen Blick. Und dieser Evolutionist ist nicht der Einzige, den ich so habe reden hören. Ich traf einmal in Haiti, wo wir mit der Zentralafrika-Mission auch arbeiten, einen pensionierten Pädagogen aus Kanada, aus dem französischen Kanada, aus Quebec. Der gab dort kostenlosen Pädagogikunterricht an einem haitianischen Gymnasium. Und wir reden so miteinander über den Glauben und unsere Arbeit. Und er sagte auch, ja, also, wenn es einen Schöpfer gibt, dann muss der sehr unvollkommen sein. Man muss ja nur in die Schöpfung gucken, ist alles unvollkommen, wie ich es eben beschrieben habe. Woher kommt Erdbeben, giftige Aschewolken, Wüsten, Schneewüsten, Sandwüsten, Steinwüsten? Woher kommt es, dass die Tiere miteinander so grausam umgehen und letzten Endes auch die Menschen? Die Philosophen sind an der Frage verzweifelt. Viele Philosophen und Denker sind zum Ergebnis gekommen, das Leben ist irgendwie sinnlos. Ein Arthur Schopenhauer hat gesagt, das ist der Lebenslauf, dass der Mensch von Hoffnung genarrt dem Tod in die Arme tanzt. Am Ende bleibt nur der Tod übrig. Ich bin selber in einem ungläubigen Elternhaus aufgewachsen und als ich anfing, über den Sinn des Lebens nachzudenken, war ich auch mit 19 Jahren mal vor einer Sendung hängen geblieben beim Durchzappen durch die Programme Und da redete ein Philosoph, ein alter Philosoph, dem wurden 1000 Fragen gestellt und ich weiß nur noch eine Antwort, die hat sich so in mein Gedächtnis eingebrannt. Er sagte, letzten Endes, was mich am meisten fertig macht als Philosoph, ist die Vergänglichkeit aller Dinge. Und das ist wirklich erdrückend. Versuch mal, deinen Namen zu halten, dass deine Nachwelt sich 100 Jahre nach deinem Tod noch an dich erinnert. Das ist selbst innerhalb der Verwandtschaft schon schwieriger, geschweige denn in der Weltöffentlichkeit. Oder Bertolt Brecht sagte, wenn die Irrtümer ausgelebt sind, sitzt uns als letzter Gesellschafter das Nichts gegenüber. Und der Volksmund sagt, Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Ja, was hat das Leben für einen Sinn? Albert Camus hat den Nobelpreis bekommen und hat unter anderem festgestellt, La vie est absurde. Das Leben ist absurd, sinnlos. Wie antworten wir auf die Vergänglichkeit aller Dinge und die scheinbare Sinnlosigkeit alles Daseins? Wie antworten wir auf die Beobachtung, dass es in der natürlichen Schöpfung grausam und oft lebensfeindlich zu und her geht? Nun, wir antworten darauf mit unserem Titel des ersten Vortrages: Die ganze Schöpfung wartet. Worauf wartet sie? Die ganze Schöpfung wartet und sowohl die Schöpfung wie auch wir selber als gläubige Menschen und noch ein Dritter, das werden wir gleich sehen, wir alle warten mit Seufzen, mit einem tiefen Seufzen und Sehnen nach einer kommenden Veränderung. Das dreifache Seufzen in der Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus Römer 8, die Verse 18 bis 27. Wer eine Bibel hat, kann sie aufschlagen und sonst, wenn ihr gute Augen habt von da hinten, könnt ihr vielleicht den Text mitverfolgen. Paulus sagt Folgendes, und das ist jetzt eine Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe: Was sagen wir Menschen, die unseren Gott anklagen oder auch mit Gott hadern angesichts der lebensfeindlichen Umstände, in die wir hineingeboren werden? Paulus sagt in Römer 8, Vers 18, denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit, das heißt dem Prinzip des Todes, unterworfen worden. Nicht freiwillig, also nicht die Schöpfung hat das gewählt, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Das ist Gott selbst, durch einen Gerichtsspruch. Vers 21, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Sklaverei der Vergänglichkeit zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, das heißt die Erlösung unseres Leibes. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung mehr, denn wer hofft noch, was er schon sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Unser Text lässt sich sehr gut gliedern in eine Überschrift, das ist der Vers 18, und dann in drei Abschnitte, die man zusammenfassen kann mit erstens das Seufzen der gefallenen Schöpfung, zweitens das Seufzen der Kinder Gottes und drittens das Seufzen des Heiligen Geistes. Noch einmal Vers 18, die Überschrift, denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Dieser erste Vers ist, wie gesagt, eine Art Vergleich zwischen Mücke und Elefant. Paulus sagt mit anderen Worten, natürlich ist das, was uns jetzt umgibt, etwas, was uns bedrückt. Die Leiden der jetzigen Zeit. Und natürlich denkt er auch noch weiter, nicht nur an Erdbeben und Tsunamis und Hitze und Kälte und Krankheit, sondern er denkt auch an Verfolgung. Aber er sagt, alles Leiden, was wir jetzt erleiden müssen, ist im Vergleich zu der kommenden Herrlichkeit nicht wert, damit verglichen zu werden. Es ist wie wenn du eine Mücke mit einem Elefanten vergleichen möchtest. Es ist etwas so viel Herrlicheres und Größeres, was auf uns zukommt, dass der Blick auf die Leiden in dieser zukünftigen Herrlichkeit gespiegelt erträglich ist und wir nicht darunter verzweifeln müssen. Schauen wir uns diese drei Abschnitte kurz an und wir werden ganz besonders uns auf den Punkt 1 konzentrieren, aber die anderen zwei Punkte auch kurz anschauen. Das Seufzen der gefallenen Schöpfung. Interessant, was für ein Bild der Apostel Paulus hier benutzt. Nachdem er gesagt hat, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, in der Hoffnung, auf dass sie freigemacht werde von der Sklaverei der Vergänglichkeit, sagt er in Vers 22, dass diese ganze Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Er denkt an eine schwangere Frau und vergleicht eine schwangere Frau, die in Wehen liegt, mit dem Zustand der Schöpfung. Das ist schon ein starkes Bild. Wir haben 7 Kinder zwischen 1986 und 2001 geboren und gestern ist der letzte von den 7 ausgezogen, weil er in die Schweiz umzieht, um zu studieren, jetzt nach seinem Abitur. Kinder kriegen ist etwas Wunderschönes, will euch keine Angst machen, alle, die heiraten wollen. Aber so eine Geburt, das geht nicht nur Frauen so richtig zu Herzen, sondern auch Männern, weil die vor allen Dingen nur dumm daneben stehen können und der Frau nicht helfen können in ihren Schmerzen. Und nie hat jemand zu seiner, oder nie hat eine Frau zu ihrem Mann, wenn sie in den Presswehen lag, gesagt, oh Schatz, es ist gerade so wunderschön, wenn wir nur die Zeit anhalten könnten. Ich möchte das noch lange durchleben. Jede Frau, die in den Wehen liegt, die denkt nur an das eine, wann ist es zu Ende? Aber man hält es aus, man steht es durch, weil man weiß, am Ende kommt etwas ganz Wunderbares. Und so beschreibt Paulus die Schöpfung als eine Frau, die in Wehen liegt und darauf wartet, dass endlich das Kind geboren wird. Und wer ist dieses Kind? Das ist zunächst natürlich einmal der Herr Jesus Christus, der wiederkommen wird. Aber in unserem Text heißt es, dass die Schöpfung wartet, Vers 19, auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und die Offenbarung der Söhne Gottes, das bedeutet, dass die Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben, die aussehen wie du und ich, eben ganz normal, uns nicht direkt unterscheiden von solchen, die nicht geglaubt haben. Wir sind eben noch nicht offenbar geworden dieser Welt als Kinder Gottes, als zukünftige Erben, als Könige und Priester der zukünftigen Welt. Das sieht man uns noch nicht an, weil wir noch in der alten Schöpfung leben und auch mit unserem Körper eben noch zur alten Schöpfung gehören. Wir seufzen mit der gefallenen Schöpfung, wenn wir krank sind, wenn wir schwach sind, wenn wir müde sind, wenn wir Schmerzen erleiden. Und die ganze Schöpfung wartet darauf, dass Christus wiederkommt und die Gläubigen mit sich verherrlicht dieser Welt vorstellt und dann sein Reich antritt. Dass die ganze Schöpfung seufzt und du mit ihr seufzt, das merkt man nicht nur beim Kinderkriegen, das merkt man jeden Tag. Und wir haben uns so daran gewöhnt, dass es uns vielleicht gar nicht so bedrückt, besonders wenn man noch so jung und frisch ist wie ihr, noch gut schläft und noch im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Aber auch du hast es schon erlebt, dass du Schmerzen hast, wo du vielleicht zum Schmerzmittel greifst, um die Schmerzen etwas zu lindern, oder du hast geseufzt, weil du am Abend müde wurdest und du solltest noch Schulaufgaben machen oder irgendeine Pflicht erledigen. Du hast geseufzt, weil du vielleicht im Garten Unkraut jäten musst und du fragst dich, warum wächst immer dieses Unkraut? Warum das Unkraut so viel schneller und so viel mehr als die Blumen und das Gemüse? Und wenn du Gärtner bist, dann seufzt du über Schnecken, über Schädlinge, über Mäuse und über Läuse. Und du fragst dir, darf ich diese armen Viecher töten? Ich habe ein Buch gelesen über Gartenpflege von einer sogenannten Marie-Louise Kräuter. Kräuter mit Nachnamen EU geschrieben. Und sie sagt, auf gar keinen Fall darf man Schnecken zerschneiden. Jeder Buddhist, dem man so etwas sagen würde, der würde die Hände über den Kopf zusammenwerfen. Das ist grausam. Dann habe ich weitergeblättert und geguckt, ja, wie macht sie das denn mit den Nacktschnecken im Garten? Ja, man kann Bierfallen legen. Oder man kann sie einsammeln und aufkochen und dann den Saft ausgießen im Garten. Das riecht dann nach toten Schnecken und dann verschwinden die Artgenossen. Naja, was ist jetzt humaner? Also irgendwie seufzen wir unter der ganzen Feindschaft, mit der wir konfrontiert werden in der Natur. In Indien darfst du keine Mücke totschlagen, keine Ratte, weil das sind ja Nachfahren vielleicht von dir, die reinkarniert sind. Und trotzdem leiden sie dann noch viel mehr unter diesen Viechern. Also wir finden keine Lösung, diesem Seufzen zu entfliehen. Aber wir haben eine Hoffnung. Ihr habt sicher auch schon über die Frage euch unterhalten, gibt es ein buchstäbliches tausendjähriges Reich, wenn der Herr Jesus wiederkommt? Und wer die Bibel wörtlich nimmt, der kann eigentlich nicht anders, als daran zu glauben. Und da heißt es in Psalm 96, dass die, Moment, dass ich mich jetzt nicht vertue, Psalm 96, Vers 12, es freue sich der Himmel und es frohlocke die Erde, es brause das Meer und seine Fülle, es frohlocke das Feld und alles, was darauf ist, dann werden jubeln alle Bäume des Waldes. Das ist ein Psalm, der vom Erscheinen des Herrn zum tausendjährigen Reich spricht, wenn er auch die Schöpfung verändern wird. Das müssen wir wahrscheinlich im übertragenen Sinn verstehen. Dann werden jubeln alle Bäume des Waldes. Oder im Psalm 98, Vers 8 heißt es noch, mögen die Ströme in die Hände klatschen, mögen jubeln die Berge allesamt vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Klatschende Ströme, jubelnde Berge, Bäume, die jubeln, Felder, die sich freuen. Das ist ein Blick auf die zukünftige Schöpfung, wenn der Herr kommt. Ich kann nicht genau sagen, wie er die Schöpfung verändern wird, wenn er zum tausendjährigen Reich kommen wird. Es heißt auch in Jesaja 11, dass die Tierwelt nicht mehr in gleicher Weise gegeneinander feindlich gesinnt sein wird. Jesaja 11, Vers 6. Der Wolf wird beim Lamm lagern, der Leopard beim Böcklein, das Kalb und der junge Löwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Ein kleiner Knabe wird sie treiben, Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und der Säugling wird spielen am Loch der Schlange. Ich bin gespannt, ich will da keine allzu großen Spekulationen aussprechen. Für Naturwissenschaftler vielleicht interessant, mal darüber nachzudenken, wie sich der Darmtrakt eines Löwen verändern muss, dass er auch Gras fressen kann. Lassen wir uns überraschen, aber eins wissen wir ganz sicher, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann wird er das Seufzen der Natur verändern in Herrlichkeit. Nun, ich habe es schon erwähnt, wir kommen zum zweiten Seufzen, auch wir als Kinder Gottes. Lesen wir kurz den zweiten Abschnitt. Nicht allein aber sie, also nicht allein die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung mehr. Denn wer hofft noch, was er schon sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Um nochmal das Bild von der Schwangerschaft zu benutzen, man sagt das ja im Deutschen, ist ja so ein Ausdruck, sie ist in Hoffnung. Sie weiß, da muss erst noch eine schwere Geburt kommen, aber die Hoffnung übersteigt die Furcht vor der Geburt. Und es ist gut, dass wir nicht irgendeine falsche, eben noch nicht für die jetzige Zeit geplante heile Welt herbeisehnen oder herbeireden. Es gibt eine falsche Theologie, die hat es immer schon gegeben, man nennt das Schwärmertum, wenn man etwas in die Bibel hineinliest, was der persönlichen Fantasie entspricht, aber nicht mit dem Wort wirklich gedeckt ist. Und es gibt eine sogenannte Königreichstheologie, die sagt, wir haben jetzt schon das Königreich hier auf der Erde. Wir sind erlöst, wir sind Kinder Gottes, wir sind Königskinder und wir sollen jetzt schon herrschen. Und wenn wir nur genug beten, dann wird das Königreich hier Realität. Aber da muss man sehr aufpassen, dass man nicht vorgreift. Ich habe eine Gruppe von solchen Gläubigen gekannt und die haben auch gesagt, ja, die Schmerzen bei der Geburt, das hat mit dem Sündenfall zu tun. Und wenn man nur richtig betet, dann hat eine Frau keine Schmerzen mehr bei der Geburt. Man muss das im Glauben ablegen, man muss den Schmerzen gebieten im Namen des Königreiches Jesu Christi und der neuen Schöpfung. Und dann haben sie gebetet für eine Schwester, die schwanger war und die kurz vor der Geburt stand, haben sie eine Prinzessinnen-Gebetsgemeinschaft gehalten, wie sie das genannt haben. Und trotzdem hat die Schwester dann ganz furchtbare Schmerzen gehabt bei der Geburt. Da kann man im Glauben irre werden, wenn man sich solche falschen Theologien zurechtlegt. Und unser Text hier, wenn Sie diesen Text nüchtern gelesen hätten, wären Sie nicht diesem Irrtum verfallen. Die Schwester hatte dann ziemliche Glaubenskrise und wollte auch kein zweites Kind mehr kriegen. Ich glaube, sie hat es dann einige Jahre später überwunden. Aber dieser Text sagt ganz einfach, auch wir selbst seufzen in uns selbst erwartend. Wir warten eben auch noch wie die ganze Schöpfung. Erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ich möchte kurz noch, 10 vor habe ich angefangen. Ja, machen wir bis 9:30, ja, dann stimmt's. Ich möchte euch kurz einen Text vorlesen, da müsst ihr euch anschnallen. Der ist ziemlich anspruchsvoll, 1949 geschrieben, aber von einem gläubigen Theologen, Althaus hieß er, und er hat Folgendes geschrieben, fand ich sehr interessant in Bezug auch auf die Frage, wie muss man das einordnen, dass der ganze Kosmos, die ganze Schöpfung ebenso im Widerstreit steht und diese ganzen lebensfeindlichen Bedingungen überall. Er sagt zu unserem Text hier, Paulus hört durch den ganzen Kosmos eine Klage und eine Sehnsucht gehen, die sich selbst nicht versteht, deren Grund und Sinn aber der Glaubende kennt. Also dieses Fragen, eben, wir haben es am Anfang gesehen, das geht bis zu den größten Philosophen, dass die fragen, woher kommt dieser Widerstreit und diese Nichtigkeit und das Sterben und diese Feindschaft auch in der physischen Schöpfung? Nichtigkeit ist das Los der Kreatur, sie ist der Vergänglichkeit verknechtet. Zerstörung, Widerstreit, Leiden ist alles geschaffenen Teil, nicht von Natur, sondern durch eine Anordnung Gottes, durch sein Gericht. Die Kreatur hat dieses Todeslos nicht wie der Mensch in freier Entscheidung gewählt. Gott hat die ganze Schöpfung, ihre ursprüngliche Natur und ohne ihre Schuld unter den Fluch gestellt. Mit dem schuldigen Menschen zusammen. Also der schuldige Mensch, der in Sünde gefallen ist, Garten Eden, 1. Mose 3, bekannte Geschichte. Dieser Mensch, er war bestimmt, um über die gesamte Schöpfung zu herrschen. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, 1. Mose 1, Vers 26, sie sollen herrschen über Fische, Tiere und die ganze Schöpfung. Und weil der Mensch, der als Herrscher über die ganze Schöpfung gesetzt war, gesündigt hat, ist die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen worden. Das ist ein Prinzip, das kannst du in deinem eigenen Leben beobachten. Da, wo du Verantwortung über einen Bereich hast, wenn du den Bereich vernachlässigst, dann leidet er darunter. Wenn ein Familienvater, verheiratet, 4 Kinder, anfängt zu trinken und seine Arbeit verliert, weil er Alkoholiker wird, seine Frau schlägt, und im Suff, was weiß ich noch alles anstellt, dann geht sein Reich zugrunde. Und wir Menschen, wir sind so gemacht von Gott, dass wir Verantwortung übernehmen sollen über gewisse Bereiche. Und da, wo der Verantwortliche sündigt, da breitet sich die Sünde in seinem ganzen Verantwortungsbereich aus. Und das finde ich sehr interessant in Verbindung mit Römer 8, wie er das hier formuliert. Er fährt fort, die Geschichte der Menschheit mit Gott ist das schlagende Herz der ganzen Welt. Also nicht Evolution und irgendwelche Gesetze, von denen keiner weiß, woher sie kommen, die da irgendetwas entwickeln, sondern er sagt, so wie der Mensch sich Gott gegenüber verhalten hat und die Folgen seiner Sünde, das ist der Grund, warum die ganze Welt in dem Zustand ist, wie sie eben beschrieben wurde oder beschrieben wird, hier in Römer 8 auch. Die Geschichte des Menschen mit Gott ist das schlagende Herz der ganzen Welt. Sie wird zum Schicksal für den ganzen Kosmos. So furchtbar dieser Zusammenhang ist, so hoffnungsvoll ist er doch zugleich. Denn nun muss ja die Erlösung des Menschen auch für die Kreatur Befreiung bedeuten. Wenn den Söhnen Gottes die Fesseln des sündigen Fleisches genommen werden, wenn ihnen die Herrlichkeit geschenkt und damit ihre Freiheit volle Wirklichkeit wird, dann ist für alle Kreatur ein Freudentag. Sie bekommt in ihrer Weise Anteil an der Freiheit, ihre Ketten fallen, die Nichtigkeit hat ein Ende, die Herrlichkeit des Paradieses kehrt wieder. Dass dieser Tag kommen muss, darauf weist das einstimmige Seufzen, das allgemeine Weh der Kreatur. Gott lässt sie nicht schuldlos schreien, die schuldlose Natur. Ja, wir sind schuld, dass die Orcas die Robben in die Luft schmeißen und der Marder die Hühner tötet. Die ganze Schöpfung ist gefallen. Raubtiere fressen und gefressen werden, unwirtliche Lebensbedingungen und so weiter. Oh, Verzeihung, jetzt ist die Folie gesprungen. Das ist auch, wie gesagt, das Seufzen der Kinder Gottes, das sich vereint mit dem Seufzen des ganzen Kosmos. Kommen wir noch kurz zum dritten Seufzen. Das ist das geheimnisvollste Seufzen. Also, dass die Natur seufzt, können wir gut nachvollziehen. Dass die Menschen seufzen, ach, das habe ich noch vergessen, wenn es hier heißt bei den Menschen, also auch wir die Erstlinge des Geistes haben, ne, in Vers 23 da oben. Das heißt einfach so viel, dass wir, wie wenn du unter einem Kirschbaum stehst im Juni, wenn die ersten Kirschen rot werden auf der Südseite des Baumes und du guckst zu dem Baum und du schätzt die Ernte, du denkst, boah, der wirft 100 Kilo Kirschen ab diesen Sommer, aber es ist erst für zwei, drei Kilo so weit, dass du sie pflücken kannst, dann sind das die Erstlinge der Ernte. Und du schmeckst diese ersten Kirschen und du denkst, wow, und von dem kommen noch 100 Kilo. Und wir stehen im Moment in der Erstlingszeit. Wir haben den Heiligen Geist bekommen durch den Glauben an den Herrn Jesus. Wir leben in einer frohen Hoffnung, in einem Glauben, der das Unsichtbare sieht, eben durch das Wort Gottes bezeugt. Wir vertrauen diesem Wort, aber es ist physisch noch nicht da. Und so haben wir erst die Erstlinge von einer kommenden Ernte, die erst dann ganz gehalten wird, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Aber eben auch wir seufzen, die Kinder Gottes, die immer noch diesen Leib haben, der der gefallenen Natur gehört und der auch sterben muss und der auch krank werden kann. Und dieses dritte Seufzen zum Abschluss noch ganz kurz, das Seufzen des Heiligen Geistes. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Nun, wir gehen hier in das Geheimnis der Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und ich möchte jetzt diesem Text keine Gewalt antun, was wir klar sagen können. Wenn es hier steht, wir wissen nicht, was wir bitten sollen, dann bedeutet das nicht, dass wir überhaupt nie wissen, wie wir beten sollen. Es gibt ganz klare Anweisungen in den Briefen, wofür wir beten sollen, wie wir beten sollen. Aber im Kontext dieses Abschnittes, den wir gesehen haben, ist wahrscheinlich hier gemeint, dass Gott selbst sich danach sehnt, dass endlich sein Reich kommt. und dass seine Herrlichkeit sich offenbart allen Menschen und dass die Schöpfung sich verändert endlich. Gott sehnt sich danach und der Heilige Geist seufzt mit dir und mir. Manchmal, eben wenn es um diese gefallene Schöpfung, die wir als etwas Schweres, als etwas Leidvolles in uns erleben, wenn dich das heimsucht, dann weißt du auch nicht richtig, wie du beten sollst. Wenn du so schlimme Schmerzen hast, wie jemand, von dem ich hörte, der war so schwer erkrankt, dass er so schwere Schmerzen hatte, dass er nicht mehr wusste, wie soll ich beten? Herr, nimm mich weg, ich kann diese Schmerzen nicht mehr tragen. Darf ich beten? Ich möchte jetzt sterben, ich möchte aus dieser gefallenen Schöpfung scheiden. Oder soll ich beten, Herr, besorge mir Schmerzmittel, dass ich die Schmerzen nicht mehr empfinde. Oder mach mich stark, dass ich diese Schmerzen tragen kann. Oder nimm sie weg. Es gibt Situationen, wo wir mit der gefallenen Schöpfung konfrontiert sind, wo wir vielleicht nicht mehr wissen, wie wir noch beten sollen. Und dann ist dieser Vers ein Trost. Dann schrei einfach zu Gott. Der Heilige Geist in dir verbindet sich mit deinem Seufzen, mit deiner Hoffnungslosigkeit. Kennt ihr Nick Vujicic? Ein Bruder im Herrn, der 1982 zur Welt kam mit einer Fehlbildung, dem Tetra-Amelie-Syndrom, ohne Arme und ohne Beine geboren. Und stell dir vor, du als Vater und Mutter, ihr kriegt ein solches Kind. Ihr seid gläubig, ihr habt für das Kind gebetet, schon von Mutterleib an, und ein Kind kommt zur Welt ohne Arme und ohne Beine. Das ist ein Ausdruck des Seufzens der gefallenen Schöpfung. Einschränkung, Behinderung. Wie betest du jetzt, wenn du so ein Kind, so einen Säugling in den Armen hältst? In meinen Augen gibt es mindestens drei Möglichkeiten. Herr, nimm doch dieses Kind jetzt wieder zu dir. In deinen Armen hat es viel besser als in dieser schwierigen Welt. Wäre das ein richtiges Gebet? Oder zu sagen, Herr, du hast Wunder getan, als du hier auf der Erde warst. Lass diesem Kind doch jetzt noch auf wundersame Weise Arme und Beine wachsen. Auch ein Gebet unter dem Druck des Seufzens der Schöpfung. Oder ein drittes Gebet, Herr, wir wissen nicht, wie wir jetzt vorgehen sollen. Wir sind total niedergedrückt, aber bitte gib uns Kraft, diesen Weg zu gehen, wenn es dein Wille ist. Würdest du diesen Eltern einen Vorwurf machen, wenn sie das erste Gebet sprechen würden? Oder das zweite? Oder das dritte? Ich weiß nicht, wie die Eltern von Nick gebetet haben, als er so zur Welt kam. Aber in solchen Situationen wissen wir oft nicht, wie wir beten sollen. Wenn die gefallene Schöpfung uns erdrückt mit all ihren Leiden, mit ihrem Widerstreit, mit dem Urteil des Todes, das sie in sich trägt, mit der Vergänglichkeit und dem Leiden, das sie mit sich bringt. Nick ist herangewachsen und mit 10 Jahren wollte er sich das Leben nehmen. Und dann hat er sich, aber auf wundersame Weise hat er es nicht getan, und hat sich später bekehrt und er ist tatsächlich Motivationsredner und Evangelist geworden. Also er motiviert Leute, die Motivation verlieren, die Freude am Leben verlieren. Und ich will jetzt nicht weiter ausholen, aber von ihm stammt der Satz, keine Hoffnung zu haben ist viel schlimmer als keine Arme und keine Beine zu haben. Und was ich damit deutlich machen will, natürlich seufzen wir unter dem Druck der gefallenen Schöpfung. Jeder von euch tut es, mehr oder weniger. Und wird, wenn er älter wird, noch viel mehr tun vielleicht. Aber durch die Hoffnung, die in uns ist, und durch das mit uns seufzen, aber auch mit uns hoffen und glauben und schauen auf die zukünftige Herrlichkeit, durch die Kraft des Heiligen Geistes und das Zeugnis des Wortes, überwinden wir dieses Leiden, dieses Seufzen. Wir überwinden es im Glauben. Und das wünsche ich euch, wenn ihr neben dem Staunen über die Herrlichkeit der wunderbaren Schöpfung schon mal die gefallene Schöpfung zutiefst spürt und darunter leidet, dass ihr dann daran denkt, der Herr Jesus wird wiederkommen. Die ganze Schöpfung wartet, warte mit ihr, aber in Hoffnung. Wir warten auf die Offenbarung der Söhne Gottes, dass wir mit Christus sichtbar gemacht werden für diese Welt, um sein neues Reich aufzurichten. Wir warten auf das zweite Kommen des Herrn Jesus. Er wird mit allen erretteten Menschen erscheinen und sein Reich aufrichten. Die Menschheit wird dann unter der Herrschaft von Jesus Christus, dem letzten Adam, wie er auch genannt wird, den ursprünglichen Auftrag, über die Schöpfung zu herrschen, erfüllen. Dieser Auftrag, den Adam und Eva verwirkt haben. Es heißt in Offenbarung 5, Vers 10, im Hinblick auf dieses zukünftige Reich, und du hast sie, das sind die Erlösten aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen, du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen.